Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und jetzt haben wir den zweiten Teil des Interviews mit Michaela Walle. Im ersten Teil haben wir besprochen, wie so ihr, ja, wie soll man sagen, eher unsteter, mit Lebenslaufbrüchen versehener Weg war. Und was sie heute so macht, und heute macht sie nämlich zu einem gewissen Prozentsatz ihrer Zeit Workshops und dabei im Lean-Kontext, und dabei sieht sie sich als Brückenbauerin zwischen der Theorie und der Umsetzung. Und warum sie der Meinung ist, dass es genau das braucht und dass, warum sie der Meinung ist, wo es noch hapert, wo es noch fehlt und was wir noch brauchen, um Lean wirklich groß zu machen und in die Breite zu bringen, das sprechen wir nun im zweiten Teil des Interviews, und damit herzlich willkommen, liebe Michaela.
Ja, hallo Stefan, freue mich, dass ich wieder dabei bin.
Ja, du hast gerade jetzt nur zwischen den Folgen einen spannenden Punkt gesagt, und zwar haben wir ja geschlossen bei den ersten Podcast, den ersten Teil, haben wir ja damit geschlossen, dass ich die Frage gestellt habe, was du denn so mitgenommen hast aus den verschiedenen Kulturen, und du hast diese Hilfsbereitschaft erwähnt, und dann sind wir im Gespräch draufgekommen, das Zweite, was du gesagt hättest, wenn ich dir noch Zeit gegeben hätte, dann wäre es gewesen, dass sich die Menschen in den Kulturen, in denen du warst, die du besucht hast, dass sich die auch mal ohne Not, ohne Zwang, auch mal die Dinge, die gut laufen, sagen, die Dinge, die sie am anderen schätzen, sprich, sie loben sich gegenseitig deutlich mehr. Also dieses Credo, nicht geschimpft ist genug gelobt, wie es bei uns ja sehr häufig gelebt wird, das existiert da viel, viel weniger. Und ich glaube, das haben wir ja schon auch in einem wunderbaren Lean-Kontext dabei, weil auch dieses Wertschätzungsthema auch auf dieser Ebene miteinander in Interaktion treten, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dazu die Frage, wo stellst du denn immer wieder im Lean-Kontext Probleme fest in der Implementierung von Lean?
Ja, spannendes Thema, das du da aufwirfst. Genau der Knackpunkt liegt nämlich in dem, dass wir zu wenig miteinander reden. Also das ist genau das, wo ich immer wieder feststelle, die Menschen glauben, wir haben jetzt ein neues Tool, in dem Fall ein Projektmanagement, Projektsteuerungstool. Das stülpe ich jetzt dann über, sage meinen Leuten, wie sie es anzuwenden haben, und dann funktioniert das und verändert die ganze Welt. Nein. Es ist genau das, wo es dann anfängt zu hapern, warum viele es ausprobieren und sagen, Lean funktioniert ja gar nicht, weil sie es eben nicht richtig gemacht haben. Richtig im Sinne von, es ist nicht richtig kommuniziert worden, was ist Lean eigentlich, was steckt dahinter, welches Mindset braucht, welches Team, welche Teamkonstellation brauche ich dazu, welche Charakteristiken muss mein Team mitbringen, der einzelne Mensch. Also wir stellen den Faktor Mensch zu wenig in den Mittelpunkt, wenn wir solche Dinge implementieren. Und genau dort ist es eben auch dieser Faktor Kommunikation und dieses Miteinander und sich auch mal positive Dinge zu sagen, aber auch die negativen, aber in einer Weise von ehrlicher, transparenter, konstruktiver Kritik. Wir versuchen, Fehler offenzulegen und nicht zu verstecken, weil nur dann können wir sie gemeinsam wieder lösen. Reden wir darüber, was passiert ist, dann werden wir gemeinsam eine Lösung finden. Und das ist das, was die meisten halt noch nicht können und wo ich sehr viel dran arbeite, dass wir hoffentlich dann bald ganz viele Menschen in der Baubaustätten hinbringen.
Ja, das haben wir wieder bei einem Kulturthema, oder? Also es ist ja wahnsinnig schwierig, diese jahrzehntelange Kultur, die wir schon im ersten Teil angesprochen haben, des Leistungsdruckes, der Ich-Bezogenheit auch. Es herrscht ja immer noch die Kultur, dass wenn ich mich um mich in erster Linie kümmere oder um meine Themen in erster Linie kümmere, dann werde ich auch den größten Erfolg haben. Und wir beide und viele andere zum Glück auch sind der Überzeugung, dass es eben genau andersrum ist, dass je mehr du miteinander sprichst und je mehr du dich mit den anderen vernetzt und Informationen austauscht, desto mehr werden alle davon profitieren, und bei alle bist auch du selbst dabei oder deine Firma oder wie man das auch immer sehen möchte. Und das heißt, im Endeffekt siehst du an der Implementierung von Lean sehr stark auch das Thema der Kultur, die nach wie vor noch hinterherhinkt. Also wir brauchen eigentlich Kulturarbeit.
Ja, genau richtig, ja. Also es gibt sehr viele, die natürlich auch schon sehr große Schritte nach vorne gemacht haben, die da sehr gut unterwegs sind. Und das sind auch, glaube ich, die Vorreiter, an denen, deren Beispielen wir sehen können, dass es funktioniert. Aber ich glaube, die große Mehrheit darf da noch etwas umdenken, ein bisschen offener werden und einfach zu schauen, wo kann ich denn auch an mir selber arbeiten, so selbst ein bisschen reflektionieren. Also es ist wirklich so, der einzelne Mensch, glaube ich, und egal ob das jetzt Baubranche ist oder sonst irgendwo, darf bei uns einfach immer mehr reflektieren und zu sagen so, hey, wie kann ich es denn besser machen? Wie kann ich denn mehr im Team arbeiten? Weil wir haben einfach so einen großen Leistungsdruck mittlerweile von außen auch vorgegeben, Termine, Kosten, Qualität und so weiter, ne? Dass wir es als Einzelkämpfer ja nicht mehr schaffen. Das heißt, ich muss lernen, richtig teamfähig zu werden. Und ich glaube, das, was vielleicht aber auch vor 5 oder 10 Jahren noch als teamfähig bezeichnet worden ist, ist vielleicht heute schon gar nicht mehr genug. Vielleicht muss ich dann noch mehr an meine Soft Skills arbeiten, noch mehr nach außen gehen. Du hast da nach der Aufnahme von der ersten Folge gesagt, so, ich bin so authentisch rüberkommen und so offen. Ja. Ich habe gesagt, danke für deinen offenen Einblick in dein Leben. Und das ist, glaube ich, genau das. Ich meine, ich muss auf der Baustelle nicht mein ganzes Privatleben offenlegen. Ja. Das wird es nicht sein. Aber wenn ich in der Früh bei einem Kaffee beieinander stehe, bevor ich mir meine täglichen Tasks anschaue und einfach mal frage, wie geht's dir denn? Und das aber nicht nur als Floskel meine, sondern auch tatsächlich Interesse zeige. Und der sagt mir so, boah, heute in der Früh habe ich meine Frau ins Spital führen müssen. Naja, dann kann ich mit dem anders umgehen, als wenn ich diese Info nicht habe. Ne? Und solche klaren persönlichen Informationen können Gold wert sein in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, da dürfen wir ein bisschen offener werden und ehrlicher miteinander. Die Menschen auch ein
Meine
bisschen an
Rede.
uns heranlassen, glaube ich. Das
Ja.
können wir schlecht.
Ja, das bringt mich auf aus meiner Sicht zwei, drei wichtige Punkte. Der erste Punkt, der mir da geschossen ist, warum glaubst du, ist das so? Also ich glaube nämlich nicht, und so wie ich die Seminarteilnehmer bei mir auch immer wieder feststelle, ist das nicht der Hauptgrund. Ich glaube nämlich nicht, dass das in der Persönlichkeit der meisten Menschen verankert ist, dass sie keine anderen Menschen an sich heranlassen wollen oder dass sie respektlos kommunizieren wollen, ja, sondern ich glaube, dass das den Rahmenbedingungen geschuldet ist. Und jetzt hast du vorher gesagt, dass es die Notwendigkeit gibt, dass wir mehr an uns selbst arbeiten, dass wir mehr reflektieren, dass wir teamfähiger werden. Und aus meiner Sicht sind das ja alles Themen, die Zeit kosten. Und das Problem ist, es ist ja eh schon jeder Land unter. Wir haben den Zeitdruck in der ersten Folge besprochen. Das heißt, jeder versucht nur noch irgendwie den Wahnsinn des Alltages zu beherrschen. Ist ja schon, dann bist du eh schon Weltmeister, nur irgendwie hinzubekommen, ja. Und dann kommt wer daher und sagt, ja, schau her. Jetzt, wenn du mal ein bisschen an dir arbeitest, an deiner Kommunikationsfähigkeit und an deiner Teamfähigkeit, dann wird das alles in 3 Jahren besser. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Also, wie stehst du dazu? Was glaubst du, sind die Gründe, dass wir in einer Kultur leben, die eben das Miteinander nicht unbedingt befördert? Und wie können wir da rauskommen?
Also mir sind da gerade jetzt zwei Impulse dazu gekommen und das nämlich ein bisschen zu trennen zwischen, was kann der einzelne Mensch machen, um sich generell das Leben leichter zu machen, jetzt vielleicht nicht nur im Baustellenalltag, sondern generell. Und das andere ist aber, wie kann ich als Geschäftsführer, Betriebsleiter, wie auch immer man es jetzt nennen will, als Verantwortlicher, Tools implementieren, die das Leben langfristig leichter machen. Ja? Ich glaube, auf persönlicher Ebene kennen wir immer was machen. Und wenn es nur ist, in der Früh beim Aufstehen mit einem positiven Gefühl rausgehen und sagen, heute tue ich eine gute Tat. So lächerlich das vielleicht klingt. Oder am Abend mir hinsetzen, was ist heute gut gelaufen. Einfach so, das kostet mir genau 2 Minuten am Tag. Und genau diese 2 Minuten sind aber total wertvoll, um zu reflektieren. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne das machen. Vielleicht war es ein Streitgespräch, ein Diskussionsgespräch, das man geführt hat, wo man sich denkt, so was hätte ich denn selber anders machen können, damit das Gespräch vielleicht positiver verlaufen wäre. Ne? Diese kleinen Reflexionsdinge in der Früh, am Abend oder zwischendurch zu machen, kann jeder sofort. Und ich glaube, da kann man einen ganz großen Beitrag leisten, um diese Kultur ein bisschen zu wandeln können. Das andere ist tatsächlich, wir haben eine Systematik, die funktioniert, hat irgendwann mal auf der Baustelle draußen, also ich spreche jetzt von der Projektabwicklung, ja. Ich glaube nur, dass die nicht mehr zeitgemäß ist. Es haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Und wenn ich jetzt aber hier sowas ändern will, dann braucht das Investition. Ich muss in meine Ressourcen investieren, zum Beispiel die Mitarbeiter, ich muss die schulen, ich muss denen das klar machen, warum wir das jetzt ändern und so weiter. Ich muss vielleicht investieren in neue Materialien oder solche Dinge. Klar, das ist ein Investment, das muss mir bewusst sein. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar, weil Change Management ist jetzt nichts, was ich innerhalb von einer Minute mache, sondern das braucht Zeit, damit sich die Leute daran gewöhnen können, damit sie das einspielt und dann bringt es Profit. Und ich glaube, dass beide Komponenten, sowohl die persönliche als auch die größere, wenn ich ein System ändern will, einfach beides wichtig ist. Wir müssen einfach beides machen, glaube ich, ja, um hier Bewegung reinzubringen.
Und ich finde es ja so spannend, wenn man gewisse Betriebe anschaut, dann gibt es ja auch Baufirmen, die genau das die letzten Jahre gemacht haben, die sich ihre Prozesse angeschaut haben, die sehr, sehr viel in die Mitarbeiter investiert haben, dadurch die Mitarbeiter in die Lage dazu versetzt haben, auch anders zu agieren. Und die kommen ja auch gut in dieser wirklich wirtschaftlich schweren Phase, die wir jetzt seit ein, zwei, drei Jahren haben, kommen die ja auch gut durch und bei denen funktioniert es auch. Und bei anderen Unternehmen ist es halt etwas anders, bei denen ist es halt noch schwieriger. Kommen wir wieder zurück zu Lean. Wir werden sicher wieder immer wieder bei der Kultur landen, weil
Das
das
stimmt.
einfach, ja, also das ist unausweichlich. Nur, was glaubst du, ist der Grund? Du hast vorher im Vorgespräch irgendwie gesagt, dass 4% der Unternehmen Lean nutzen oder irgendwie, das kannst du dann gleich nochmal ausführen. Was glaubst du, dass trotz aller Vorteile die Lean ja, jeder, der sich mit Lean beschäftigt hat, glaube ich, ist da der gleichen Meinung, ja, dass trotz all dieser Vorteile, die Lean mit sich bringt, in der Breite die Anwendung ja noch ausbaufähig ist?
Ja, ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich das, dass die Implementierung falsch läuft oder vielleicht nicht ausgereift genug läuft. Ja. Viele versuchen es vielleicht, die machen mal irgendwo eine Schulung. Es gibt diese klassischen Lego-Bausimulationen gibt es ja verschiedene, Hochhäuser, Brücken und sonstiges. Und glauben dann, sie können Lean. Und Lean kommt aber ursprünglich aus der Produktion. Viele, die auch diese Lego-Simulationen schulen, kommen auch aus der Produktion. Die haben halt nicht das vertiefte Wissen, wie ein Bauablauf funktioniert. Ja? Und ich glaube, da ist schon mal der erste Widerspruch. Die holen sich jetzt einen externen Berater, der schult die und dann glauben sie, sie können es oder werden auch vielleicht in diesem Wissen dann geschult, sie können es jetzt und versuchen ein Pilotprojekt und das geht dann vielleicht nicht so, wie man es sich erwartet hat oder wie es der Berater versprochen hat und dann sagt man, der Lean funktioniert ja doch nicht. Also das ist, glaube ich, schon mal so ein holpriger Start, an dem man arbeiten muss. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich noch sagen wollte.
Das weiß ich nicht, was du noch sagen wolltest. Nur magst du vielleicht nochmal schnell diese 4%, diese Studie nur für
Ja.
alle teilen, weil du hast mir es im Vorgespräch gesagt und ich bringe es nicht mehr ganz zusammen.
Ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber es hat vom KIT eine Studie gegeben in Deutschland. Die haben sämtliche Betriebe befragt, die in der Baubranche relevant sind, ob sie eben schon Lean-Erfahrungen haben. Und da ist eben jetzt so grob runtergebrochen rausgekommen, ich glaube, es waren ungefähr 4 bis 5% aller Betriebe haben Lean-Erfahrungen. Das heißt, da ist wirklich noch ganz viel Potenzial nach oben. Ich weiß auch nicht, wie tief die jetzt die Lean-Erfahrung schon ist, ob das erste Versuche waren oder ob das schon langfristige Anwendungen sind. Da müsst ihr dem jetzt nochmal einlesen. Ich glaube, das waren über 100 Seiten oder so, dieses Ergebnisdokument dann. Und ja, aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben, das hat die Studie gezeigt.
Da ist gewaltige Luft nach oben und du hast vorher ausgeführt, dass bei der Einführung von Lean vielfach das Thema ist, dass man halt sehr in der Theorie von der stationären Produktion da bei der Einführung herkommt, ja, und dass oftmals das Thema ist, dass es eben nicht bauspezifisch genug eingeführt wird, sodass wirklich auch ein Mehrwert erkannt wird, sodass wirklich auf der Baustelle dann sicher damit hantiert werden kann. Also das ist ein Thema. Und was sind denn aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Erfahrung heraus so die Befürchtungen und Ängste der handelnden Personen, der Projektbeteiligten, die mit Lean so das erste Mal in Kontakt kommen? Was sind denn da so für Rückmeldungen, wo du merkst, ah, da sind aber gewisse Vorbehalte da. Was geht's denn da?
Also ganz stark merkt man es einfach von den meisten Projektsteuerern oder Projektleitern, dass die einfach Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Weil du bei dieser Methodik, wenn egal welche Methodik du jetzt aus diesem Lean Construction Set anwendest, sei es Last Planner, Taktplanung, whatever, es plant ja immer das Team selbst. Ja? Also die, die tatsächlich draußen das dann ausführen, sei es der Maler mit dem Pinsel, der Trockenbauer mit seinen Platten und Schrauben, wer auch immer, ja, die planen sich das eigentliche gemeinsam, den Bauablauf. Und dementsprechend gibt der Projektsteuerer Verantwortung ab, was hier genau das ist, was wir haben möchten, weil die draußen auf der Baustelle wissen ja genau, welche Materialien habe ich, wie viele Personalkapazitäten habe ich, etc. Die kann der Projektsteuerer ja gar nicht haben, sofern er nicht mit ihnen kommuniziert. Also da ist eben auch diese Schnittstelle. Wir sprechen oft gar nicht mit denen, die es wissen. Und der Projektsteuerer verliert dann oder hat das Gefühl, Kontrolle zu verlieren, obwohl er ja eigentlich einen wahnsinnig starken Rückenhalt, also Unterstützung aus dem produktiven Team gewinnt, die ihm sagen, hey, so funktioniert, so können wir es machen. Und dann stehen die auch dazu und dann funktioniert es auch so, weil sie ja eben diese Informationen haben. Ne? Also das ist, glaube ich, schon diese Angst, die Kontrolle herzugeben und auf einmal läuft es aus dem Ruder, aber in Wirklichkeit rennt es besser dann. Ne? Das ist, glaube ich, eine große Angst. Und einfach da diese Angst, das hat jetzt, die letzten 30 Jahre hat es ja gut funktioniert. Never change a running system. Ich frage mich nur, rennt es halt wirklich noch oder ist eh schon aus dem Ruder gelaufen und wir dürfen uns jetzt endlich was anderes zu überlegen. Ne? Aber viele hängen noch in dem alten Fest, in dieser Komfortzone. So hat es schon lange funktioniert. Da jetzt mal als Mensch, jetzt ist wieder der Faktor Mensch drinnen, ne? Aus dieser Komfortzone rauszugehen und sagen, ja, ich lasse mich darauf ein, hier was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das fällt auch vielen nicht leicht. Gerade Leuten, die eben Projekte leiten, denen fällt das, glaube ich, nicht leicht.
Ja, die Angst vor Kontrollabgabe ist natürlich ein wesentliches Thema, gell? Weil natürlich ist diese Person terminverantwortlich, kostenverantwortlich, qualitätsverantwortlich. Und letztendlich wissen wir in unserer Gesellschaft, wie sie heute ist, muss irgendwer den Schädel hinhalten. Und genau das ist halt der Projektleiter. Das heißt, wenn ich als Projektleiter dann die Zügel loslasse, ja, diese Verantwortung abgebe, sage ich vertraue, das hat ja ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun und den Daumen nicht mehr drauf habe auf den Dingen, dann kann natürlich oder besteht die Befürchtung, die Angst, dass dann genau diese Verantwortlichkeiten, die letztendlich auf mich zurückfallen, aus dem Ruder laufen. Was glaubst du, kann man dagegen tun? Wo kann man da ansetzen, dass dieses Vertrauen mehr wird, dass da mehr, ja, mehr Zutrauen wahrscheinlich in das System Lean entsteht? Oder? Das ist wahrscheinlich der Kern, was wir schaffen müssen,
Richtig.
dass die Leute das Zutrauen haben, hey, wenn wir es so machen, wenn wir die tatsächlich handelnden Personen planen lassen, dann wird es besser und verlässlicher und die Termine werden eher eingehalten, als wenn ich da in meinem stillen Kämmerlein irgendwie einen Bauzeitplan zusammenzimmere.
Genau so ist es. Ich glaube, das Um und Auf ist das richtige Team zusammenzustellen. Du kannst es nicht mit irgendjemandem machen. Du kannst es auch nicht mit irgendwelchen Subunternehmen machen. Du musst einfach dann auch dich davon lösen, dass nicht mehr das Billigstpreisprinzip gilt, sondern das Bestbieterprinzip. Ja, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo das ganz schwierig ist, weil der Markt ist hart umkämpft. Wir wissen es alle. Aber gerade dann, wenn ich mir den Besten raussuche, zahle ich dem vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn das ganze Gefüge passt, das Team passt und die Zusammenarbeit passt, dann gewinne ich im Endeffekt ja wieder, weil ich zum Beispiel früher fertig werde. Ich habe so viele Baustellen schon erlebt, die durch Anwendungen solcher Methoden einfach dann 2, 3 Wochen früher fertig gewesen sind oder so, ja. Oder eben keine bauwirtschaftlichen Nachträge mehr kommen. Also da spare ich das ja wieder ein, was ich ihm quasi vorvertraglich dann im Einheitspreis wieder zugesichert habe. Also da ist es wichtig, sich den Besten zu suchen und nicht den Billigsten. Sei es jetzt dann im eigenen Team oder im weiteren Kreise mit den Subunternehmern im Projekt dann. Weil nur so kannst du Vertrauen aufbauen. Und dann ist ganz wichtig, gerade beim Pilotprojekt, sich das Team also das Projektteam jetzt so zusammenzustellen, dass das eben passt, damit ich positive Erfahrungen machen kann, dieses Vertrauen aufbauen und festigen und dann ins nächste Projekt zu gehen. Vielleicht sogar wieder mit demselben Subunternehmer zum Beispiel. Weil dann kennt man sich schon. Ja? Und so baut man sich einen Pool an Teammitgliedern auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Ich habe sogar schon erlebt, dass auf Baustellen dann mal gesagt hat, so, mit dem funktioniert es nicht, der ist unzuverlässig, der kommt nicht mehr zu den Meetings und so weiter. Dann wurde der Beinhart ausgetauscht. Ist auch keine leichte Entscheidung für den Projektleiter, aber die einzige, die fürs Projekt und fürs ganze Team die richtige gewesen ist, ne? Und dann hat es funktioniert mit den Neichen. Also man darf
Verstehen.
dort auch zu sich stehen und dann einfach neue Dinge ausprobieren, ja.
Absolut verständlich und nachvollziehbar. Die Frage, die ich mir da stelle, wenn ich dir so lausche und zuhöre, ist zum einen, wie schafft man das dann auch in die Umsetzung zu bringen? Weil ich sage mal, dieses Aussuchen, wie du es beschreibst, ist ja nur bedingt möglich, zum einen aus Kostengründen und zum anderen vielleicht auch andere aufgrund anderer Befindlichkeiten. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, wie bringt man genau dieses Mindset, was du jetzt ansprichst, das man braucht, in die Köpfe der Verantwortlichen? Das ist der Punkt 2, der mir beim Zuhören aufgekommen ist und da würde ich gern deine Meinung dazu wissen.
Also in die Köpfe rein kann ich es nur durch Vorleben. Ich brauche einmal einfach einen. Es gibt immer dieses Bottom-up oder von Top-down, ne? Also entweder ich habe einen Geschäftsführer, der das trägt, oder ich habe unten jemanden, der das trägt. Irgendwen brauche ich, der dieses Mindset hat und der das dann vermitteln kann. Der muss das durch Vorbildwirkung leben, damit die anderen das Vertrauen fassen. Ich kann mir das Ganze auch von außen reinholen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, das einfach zu schulen. Ich merke es in meinen Workshops umso mehr. Am Anfang habe ich immer nur eher dieses Tool geschult und das Mindset ein bisschen stiefmütterlich behandelt, bis ich einfach gemerkt habe, so, oh. Mittlerweile schule ich eigentlich 70% Mindset und nur mehr 30% Tools, weil ich merke, dass es genau das braucht, damit sie die Tools umsetzen können dann. Ja. Also ich muss mir irgendwo von außen wahrscheinlich irgendeinen Mentor oder so reinholen, der mir da hilft, mein Team zu schulen einmal. Und die ersten Schritte in Richtung Vertrauen zu machen. Kannst du mir die erste Frage nochmal kurz wiederholen?
Ja, ich möchte aber kurz nur da bleiben. Und das heißt, ich hole mir, der Weg ist so, ich hole mir irgendjemanden rein, der das kann, der da Erfahrung hat und die ersten Schritte mich an der Hand nimmt, sozusagen, die ersten Schritte mit mir geht. Und dann, wenn ich dich richtig verstehe, brauche ich aber im Unternehmen jemanden, der das dann wirklich inhaliert, sozusagen, und dann auch lebt und vorlebt, um das dann immer mehr in die Breite zu bringen. Also ich brauche so einen richtigen
Genau.
Überzeugungstäter.
Genau so ist es, richtig. Und dieses Team, was eben das Pilotprojekt ausführt, das muss ich mir gut aussuchen. Und meistens ist es so, egal ob ich jetzt Auftraggeber oder Generalunternehmer, ich habe ja meine Leute, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, die ich ja kenne, wo ich immer wieder mal Projekte miteinander habe. Ja? Dann muss ich mir halt dort und dann genau die rauspicken und schauen, dass ich es preislich irgendwo dort hinbringe, dass ich im Budget drinnen bin. Aber halt mit dem Besten zusammenarbeite, also im Besten im Sinne von diesem Projekterfolg, im Sinne von Lean Construction Anwendungen. Und dann nehme ich den positiven Benefit mit, sowohl finanziell wahrscheinlich, als auch eben im Mindset. Und dann kann ich mit dem wieder hergehen und das auch nach außen tragen. Wenn ich solche Erfahrungen sammle, das ist ja auch, also Bauunternehmen zum Beispiel jetzt, die sowas als Generalunternehmer machen, die können das marketingtechnisch ja wahnsinnig positiv vermarkten, ja. Wenn ich sage, okay, bei mir funktioniert es, ich verwende diese Tools an, das ist ein riesiger Benefit dann gegenüber den Mitbewerbern.
Absolut.
Weil da sieht man schon auch oft zum Beispiel, was Subunternehmer betrifft, habe ich bei meiner vorigen Firma die eigene Erfahrung gemacht. Beim dritten Lean-Projekt haben die uns einen günstigeren Preis gegeben, weil sie gesagt haben, so, ich weiß, dass es bei euch funktioniert. Ich weiß, dass ich hier weniger Koordinationsaufwand habe, dass wenn ich mit meinem Material und mit meinen Leuten am Montag auf die Baustelle komme, dass ich ja wirklich anfangen kann und nicht wieder heimgeschickt wird und 2 Wochen später umdisponieren muss. Ne? Und wenn
Und
das
dann über
dann,
die Mehrkosten diskutieren.
die preisen ja natürlich die Unsicherheit mit ein, wenn sie dich nicht kennen. Aber wenn sie wissen, es funktioniert, dann kriegst du einen Preis ohne diesen Unsicherheitsfaktor. Ne? Also es hat dann schon noch eine Qualität langfristig gesehen.
Und die erste Frage von vorher war genau darauf abzielen, Subunternehmer aussuchen und vielleicht auch mal tatsächlich jemanden zu nehmen, der nicht der billigste ist, sondern wo ich weiß, der ist vom Mindset her soweit und unterstützt diesen Lean-Gedanken, mit dem kann ich diese Themen umsetzen. Dazu muss es natürlich in der Hierarchie des Unternehmens auch weiter oben jemanden geben, der das unterstützt, der sagt, okay, passt, lieber Projektleiter oder lieber Projektsteuerer, wie auch immer, ist in Ordnung. Du darfst auch hier mal jemanden nehmen, um das auszuprobieren in diesem Pilotprojekt etc. Wie schaffen wir es auch diesen obersten Führungskreis, sage ich mal, davon zu überzeugen, dass Lean einen Mehrwert bringt und allalong gesehen auch monetär unterm Strich einen Mehrwert bringt, damit man da auch von dieser Ebene, wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der es vorlebt auf Projektebene, aber wir brauchen, glaube ich, auch die Unterstützung von oben. Also wie schaffen wir es, dass wir auch die Unterstützung von oben bekommen?
Es ist spannend. Ich habe es zuerst kurz erwähnt, Bottom-up oder Top-down. Ich habe beides schon erlebt tatsächlich. Entweder es gibt unten jemanden, der wirklich ein Projektleiter, der sagt, bitte liebe Geschäftsführung, ich will das unbedingt ausprobieren. Ich habe das dort und dort gesehen und dort ist es super verlaufen und ich glaube an den Benefit. Lass uns das mal probieren an einem Pilotprojekt. Und wenn das dann sauber läuft, dann sieht die Geschäftsführung ja, wow, es gibt wirklich. Dann kann ich es aber auch messen. Dann habe ich ja einen weiß nicht, in Zahlen, Daten, Fakten, Bauzeitverkürzung, Kostenreduzierung oder was auch immer. Also ich habe messbare Ergebnisse aus dem Pilotprojekt und das stützt ja die Geschäftsleitung dann wieder, dass sie sagt, okay, jetzt probiere ich es beim zweiten Mal aus oder vielleicht in einer anderen Abteilung und so verbreitet sich das dann. Ne? Also es ist wirklich dieser messbare Effekt am Pilotprojekt an. Und das Zweite ist, was ich auch erlebt habe, ist, dass tatsächlich die Geschäftsführer es irgendwo mitkriegen, hey, da gibt es dieses Lean. Und ich will das mal probieren, weil das vielleicht irgendwo extern schon gesehen haben, sei es jetzt in einem Podcast gehört oder irgendwo in einem Fachartikel gelesen oder vielleicht jemanden kennen, der ihnen dann davon erzählt hat und gesagt hat, so, hey, bei mir ist das so super gelaufen. Ja? Also es gibt beide Varianten und ich glaube, beide müssen einfach ja, Vorbildwirkung haben, egal ob von oben nach unten oder von unten nach oben. Ja?
Ja, verstehe. Irgendwer muss einmal angefixt werden und dann sollte natürlich dieses Pilotprojekt natürlich erfolgreich laufen, weil
Genau.
sonst verläuft das relativ sicher wieder im Sand und dann geht es sowieso dahin, wenn dann die Ergebnisse dementsprechend sind, dann sollte es dahin gehen. Du hast vorher gesagt, dass du bei deinen Workshops, wo du ja versuchst, eben genau das praxisnah den Kolleginnen und Kollegen näher zu bringen, hast du vorher gesagt, dass du begonnen hast, die Tools sehr, sehr intensiv zu schulen und mittlerweile dazu übergegangen bist, dass du mehr in Richtung Mindset-Arbeit, 70%, glaube ich, hast vorher gesagt. Was sind denn die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht, wo am Mindset gearbeitet werden muss, dass Lean funktioniert?
Ich glaube, man kann es jetzt gar nicht so auf einzelne Punkte runterbrechen, um ehrlich zu sein. Es gibt so vieles, wo ich ansetzen muss. Jeder Mensch hat wahrscheinlich auch verschiedene Zugänge, die er dazu beitragen kann, einfach. Ja. Ganz wichtig ist einfach, ich muss offen sein, offen und ehrlich. Ich muss einfach auch Fehler zugeben können, weil wenn ich Fehler verstecke, dann will ich es nicht lösen und dann tauchen sie wieder und wieder auf. Und ich muss als Projektleiter oder Lean-Moderator dann auch diese Kultur im Projektteam schaffen, diese Vertrauensbasis schaffen, dass meine Teammitglieder das zugeben wollen und einfach sagen, Leidl, mir ist das gestern passiert, wie lösen wir es? Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das haben wir eigentlich eh schon mittendrin, also dieses sich unterstützen, jeder hilft dem anderen, einmal gebe ich da was, einmal kriege ich was dafür, ja. Raus aus diesem Silo-Denken. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dazu sich aber auch eine Kommunikation oder eine Art der Kommunikation anzugewöhnen. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil wir nur Audio haben, aber diese klassische Haltung, na, wenn irgendwer was sagt, was aufgetreten ist, zurücklehnen, Hände nach oben, ich weiß nicht, ich weiß von nichts. Ja? Visualisiert euch das gerade mal, liebe
Ich
Zuhörer.
glaub, es kann sich jeder vorstellen, was du jetzt für Handbewegung und für eine Mimik und Gestik gemacht hast. Also auch ohne Video funktioniert
Genau.
das ganz gut.
Also man das ist so diese klassische Reaktion, diese Abwehrhaltung, ne? Entweder Hände verschränken oder nach oben werfen, ich weiß von nichts. Und da darf ich auch an mir selber arbeiten. Nur weil es heißt, das und das ist jetzt passiert, muss ich mich nicht angegriffen fühlen. Es hat keiner gesagt, ich bin schuld dran. Also auch dieses Weg von diesem Schuldigen suchen und sich selber auch an der Nase zu nehmen und nicht immer als Schuldiger verurteilt zu fühlen, sondern zu sagen, so ja, es ist passiert, okay, schau mal, wer kann einen Be Teil dazu beitragen, es zu lösen. Also es gibt einfach ganz, ganz viele kleine Dinge, wo man dran arbeiten kann, damit dieses Mindset das Richtige wird.
Und eine maßgebende Rolle aus meiner Sicht ist da der Lean Construction Manager, weil du hast das vorher schon mal gesagt, irgendwann, dass du das nur vorleben kannst. Und ich glaube, gerade da kommt dem Lean Construction Manager eine sehr große Bedeutung zu, weil wenn der genau diese Elemente, die du jetzt gerade beschrieben hast und noch vieles, vieles mehr nicht vorlebt, ja, dann wird es auch nicht in die Köpfe der restlichen und anderen Projektbeteiligten hineinkommen. Also das immer wieder kalmierend eingreifen, immer wieder moderierend eingreifen, immer wieder zu sagen, hey, wir sind nicht auf der Suche nach einem Schuldigen, wir suchen nach Lösungen und so weiter und so fort, dass das immer mehr in die Köpfe hineinkommt. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz langer und breiter Weg wird, den wir da gehen müssen oder gehen dürfen. Und trotzdem ist es aber so, dass die Dinge sich schon langsam streuen und immer mehr werden. Und ich glaube, dass wir das ganze Thema schon in die Breite bringen werden. Und das bringt mich auch zur letzten Frage, liebe Michaela. Stell dir vor, du kannst dich 10 bis 15 Jahre nach vorne beamen in die Baubranche der Zukunft. Wie sieht diese aus? Und damit verabschiede ich mich auch von dir, liebe Michaela. Das letzte Wort hast du als mein Interviewgast. Und das ist eine schöne Utopie der Baubranche in 10 bis 15 Jahren skizzieren. Vielen, vielen Dank für die beiden Gespräche und vielen, vielen Dank für dein Sein und Tun.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Lean-Enthusiasten, das ist das Wort, rausbringen, kreieren können, dass viele Feuer fangen und einfach den Mehrwert erkennen und in 15 Jahren dann wir flächendeckend, sei es mit Lean Construction Methoden oder vielleicht anderen agilen Projektmanagement Methoden, einfach schön kollaborativ miteinander zusammenarbeiten können, uns nicht mehr streiten, sondern miteinander sprechen und genau, uns einfach harmonisch miteinander arbeiten können. Das wäre eine schöne Vision.
Danke.
Dankeschön.